Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Not wanting to beat around the shrubbery green and lush, I mean to put it in the shells of a couple of pecan nuts. Ever since I learnt love from the mother whose teat I sucked, I've believed being human's a wonderful piece of luck. I believe peace is truth, and love is the key to stuff. Thus, I believe in nothing but peace and
love.
Thanks.
Okay, nochmal zum Mitschreiben. Toby Thompson, Deutschland-Premiere heute. Und ich werde mal sagen, wir werden ihn noch ein paar hundert Mal hier in diesem Land zu Gast haben, hoffentlich. Und wir haben Michel Kühn hier auf der Bühne gehabt, bei den Festmachern. Michel Kühn, Toby Thompson, checkt sie online, bucht sie, wenn ihr Veranstalter seid, nehmt sie unter Vertrag, wenn ihr Verleger seid. Das war's von mir, mein Name ist Bas Böttcher. Wir machen die Bühne wieder frei. Danke, dass ihr euch uns eure Zeit geschenkt habt.
Thank you. Schauen wir mal was, oder? Wenn nicht, dann lassen wir
es.
Das passt ja eigentlich, ne? Technik, die nicht funktioniert. Kann ich den Stick rausziehen?
So. Nächste Lesung. Ich freue mich, Ihnen ankündigen zu können, Olaf Tronschke liest aus seinem Roman Die Kinetik der Lügen, erschienen bei uns im Homunculus Verlag, gleich hier drüben, neben der Leseinsel. Und wer nachher den Autor kennenlernen möchte oder ein Buch erwerben, der kann nach der Lesung gleich zu uns an den Stand kommen. Vielen Dank.
Ja. Ja, also schönen guten Tag. Das war eben der Versuch, ein Video zu zeigen. Dass das nicht geklappt hat, das passt ganz wunderbar, denn das Versagen der Technik spielt auch in dem Roman eine nicht unerhebliche Rolle. Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen, 1816 und in der Gegenwart, aber an einer Location, nämlich in Genf. Und dort möchte ich jetzt bei der Lesung auch gleich einsteigen. Der Erzähler, der eigentlich eine Dokumentation über den LHC, den Large Hadron Collider, drehen will, der ist dazu verurteilt, in Genf rumzugammeln, weil aus technischen Gründen ist der außer Betrieb, was in den letzten Jahren ja einige Mal vorkam. Also treibt er sich in Genf herum mit einer polnischen Physikerin, Informatikerin, Maria, die er in der Cafeteria des CERN kennengelernt hat. Dort hat er ihr aus Versehen eine Tasse heißen Kaffee übers gelbe T-Shirt gekippt und so kamen die beide ins Gespräch und zueinander. Und in der Passage, die ich jetzt am Anfang lesen möchte, besuchen sie beide Marias Freunde, Georges, der ist Grieche, und Marcel. Maria hielt die Wette für eine Schnapsidee. Dabei spielte Schnaps überhaupt keine Rolle. Allenfalls ein paar Gläser zu viel Gamaré. Tiefrot, Pflaumen, Brombeere, Pfeffer. Georges legte Wert auf reife, ganze Beeren. Im Keller hatte er sein Labor eingerichtet, im Nachbargewölbe liefen die Versuche. Die Dauer der Gärung, der Anteil der Schalen, Kerne und Stiele in der Maische, wichtig für das Tannin im Wein. Nichts, was sich ändern ließ an Zeiten und Mengen, blieb unversucht. So viel war vom Wissenschaftler geblieben im Winzer. Ein Kernphysiker, der die Schalen und Kerne der Weinbeeren erforschte. An den Wänden hingen alte Karten, Ausschnitte aus vergilbten Zeitungen. Keine Erinnerungen an seine Zeit am Zern. Die harten Bänke, die Stühle, die Holztische, das hier war zugleich Gastraum, Galerie und Georges Büro. Beide hatten in Paris studiert. Georges vor allem Physik, Maria hatte Physik und zusätzlich Informatik belegt. Ihr Französisch, behauptete Marcel, habe noch immer einen polnischen Akzent. In Genf waren Georges und Maria einander wieder begegnet, hatten ein paar Monate sogar im selben Team gearbeitet, bis Georges ausstieg. So tickt Wissenschaft. Theorie, Versuch, Heureka. Georges hatte sich den guten Ruf verdorben, als er einmal forderte, das Ergebnis zu bedenken, falls die Theorie falsch sei. Dann widerlege das Experiment nicht bloß die Hypothese, da könne die Maschine sonst welche Monster wecken. Formen der Materie, an die im Traum noch kein Forscher gedacht habe. Bei Energien wie kurz nach dem Urknall. Es war sein letzter Kongress. Frankenstein-Effekt nannte das Georges. Etwas Großes schaffen wollen, aber ein Ungeheuer wecken. In der Maschine befürchteten damals manche, könnten kleine schwarze Löcher, die bei der Kollision entstehen, außer Kontrolle geraten und alles verschlingen. Das CERN, Genf, den ganzen Planeten. Georges selbst glaubte übrigens nicht an den Urknall. Das sei kein Thema für Physiker, sondern für Pfarrer. Die Unfähigkeit, das Denken vom menschlichen Erleben zu lösen. Geburt und Tod, Anfang und Ende, eben Glaube. Marcel saß über einer Mappe voller Skizzen. Eye-Ghost, Gesichter des Grauens. Jedes Jahr, erzählt er, mache ich mit den Neuen diese Übung. Sie sollen ihren Ängsten eine Gestalt geben. Aber sie kommen von den alten Bildern nicht los. Frankenstein, Dracula, Freddy Krüger. Übrigens, Frankenstein ist Genfer. Wusstet ihr das? Georges, der gerade eine neue Karaffe brachte, verdrehte die Augen. Marcel hatte gerade sein Steckenpferd bestiegen. Die Mutter des berühmten Monsters war übrigens eine 18-jährige Frau, Mary Goodwin, die spätere Mary Shelley. Wie kommt eine so blutjunge Frau auf eine solche Idee? Diese Frage stellen sich auch die vier Freunde und nach ein paar Gläsern zu viel des Gamay, also des Weins, den Georges da anbaut, starten sie einen Wettstreit. Wer erfindet die beste Geschichte über den Ursprung des Romans Frankenstein? Was geschah eigentlich damals vor 200 Jahren am Genfer See? Ist das Jahr 1816, das sogenannte Jahr ohne Sommer? Es regnet fortlaufend, Gewitter sind an der Tagesordnung. Können wir sagen, wirklich ein scheiß Sommer. Und in diesem Jahr 1816 treffen sich Lord Byron, Percy Shelley, Mary, damals noch Goodwin, und ihre Stiefschwester Claire Clermont in Genf. Ständiger Regen und heftige Gewitter sind an der Tagesordnung, aber das Haus der Shelleys und die Villa von Byron liegen nur einen kurzen Fußmaß auseinander, also man besucht sich fast täglich. An wenigen regenfreien Tagen segeln Byron und Shelley auf dem See und der Leibarzt des Lords vergnügt sich bei Freunden in der Stadt. Und nachts am Kamin erzählt man einander, um sich die Langeweile zu vertreiben, Geistergeschichten. Und da schlägt Lord Byron einen Wettstreit vor. Jeder von uns schreibt jetzt eine Geistergeschichte. Und aus diesem Wettstreit sind zwei Geschichten hervorgegangen, die noch heute Bedeutung haben. Zum einen der Roman von Mary Dunn Shelley, Frankenstein, und von John Polidori, dem Leibarzt des Lord Byron, The Vampire. Die erste Vampirgeschichte der Literatur, in der der Vampir sozusagen der adlige Ladykiller ist. Schön, gut aussehend und eiskalt, wie man das von einem guten Vampir so erwartet. Bald haben auch in dieser Villa alle ihre Spitznamen aus Byron. Zum Beispiel wird Albi, Lord Byron, Albi, wie das die Einheimischen dort aussprechen. Der Einzige, der mit seinem Namen nicht glücklich ist, ist der Doktor. Alle nennen ihn nur Polidori. Wie kam aber nun die 18-jährige Mary Goodwin auf die Idee zu ihrer Story? Es gibt verschiedene Theorien dazu, genauso wie man versucht hat, den Dracula zu entschlüsseln. Wo kommt die Idee zu Dracula her? Dann ist man nach Transsilvanien zu Vlad Tepes gelangt. Gab es noch verschiedene Versuche zu klären, wo eigentlich die Idee zum Frankenstein herkommt. Keiner davon ist am Ende wirklich schlüssig bis heute belegt und bewiesen. Ich habe alle drei in verschiedenen Stories verarbeitet. Und eine davon geht davon aus, dass der zündende Funke, der Geistesblitz von Mary Shelley, ein elektrischer Funke gewesen sei. Tote Frosche. Moment bitte. Tote Frösche hüpfen zu lassen, das war der Clou auf den Jahrmärkten. Die Leute waren wie verrückt nach solchen Spielen. Sie fassten sich bei den Händen und sobald der Erste und der Letzte eine leiterne Flasche berührte, sprang die ganze Reihe in die Höhe wie aufgeschreckte Hasen. Mutige Damen ließen sich mittels Elektrisiermaschinen aufladen und verteilten dann funkensprühende Küsse. Als Schüler in Eton hatte Shelley selbst bei solchen Experimenten mitgemacht. Wenn Dr. Lind, der weißbärtige Witwer, die Funken fliegen ließ, würden die kleinen Blitze nicht so rasch verlöschen. Sie könnten wie Lampen die Nacht erhellen. Einmal hatte Shelley den neugierigen Lehrer Bittel, in dessen Haus er damals eine Kammer bewohnte, Kraft einer leiternen Flasche und eines Drahtes am Türknauf aus der Stube geworfen. Nie wieder kam Bethel ungebeten ins Zimmer. War Elektrizität die lang gesuchte Lebenskraft? Seit Galvani beobachtet hatte, wie die Muskeln toter Frösche zu zucken begannen, wenn er sie mit Nadeln aus Kupfer und Eisen berührte, zopften sich die Gelehrten. Wie war das zu verstehen? Die Elektrizität, so schien es, die im Gehirn der Tiere gebildet wurde, durch die Nerven strömte und die Muskeln mit Kraft versorgte, floss offenbar aus dem Körper. Der letzte Rest an Lebenskraft verließ das tote Tier. Wenn es umgekehrt gelänge, mittels Volta-Säule unbesiedelte Stoffe mit Leben zu erfüllen, Galvanis Neffe, Professor Aldini in Bologna, wagte sich schließlich an Größeres, enthauptete Rinder und Pferde. Berührte er den Körper mit den Elektroden der Volta-Säule, begannen auch die Muskeln dieser großen Tiere zu zucken. Ein abgeschlagener Stierkopf blinzelte. Sollte es möglich sein, dass auch im Menschen diese Kraft wirkte? Wo anders könnte sie besser konserviert sein, als in den noch warmen Körpern der Mörder und Räuber unterm Schafott? In Bologna hatte er Versuche gemacht mit den Köpfen und Rümpfen zweier Verbrecher. In London aber bekam Professor Aldini nun einen ganzen Kerl direkt vom Galgen auf den Labortisch. Zwei stämmige Gehilfen der Chirurgie wuchteten den Toten auf die Holzplatte. Das Thermometer stand an diesem Morgen unter dem Gefrierpunkt und der kräftige Körper des Gehängten war bereits kalt und hart. Aldini zögerte. Er blickte um sich. Die Reihen des Saales waren gut gefüllt, Spannung in allen Gesichtern. Mit der gefrorenen Leiche war durchaus kein Erfolg sicher. Allerdings, damals in Bologna, erinnerte sich Aldini, herrschte dieselbe Temperatur. Also wagte er den Versuch. Drei galvanische Wannen standen bereit, in den Bänken der Zuschauer verstummte das Grauen. Einen Draht steckte Aldini in den Mund, den anderen in ein Ohr. Der Kiefer des Verbrechers begann zu zittern. Die Wangen und alle Muskeln des Gesichts waren schrecklich verzerrt. Dann öffnete sich das linke Auge. Als Aldini ein Ohr und den Anus berührte, bewegten sich auch entfernte Muskeln. Schließlich ballte der Tote die rechte zur Faust, streckte ein Bein, die Zuschauer der vorderen Reihen sprangen von ihren Plätzen. Kehrte der Unglückliche ins Leben zurück? Wenn die Volta-Säule nur einzelne Glieder belebte, überlegte Shelley, nie aber den ganzen Körper, dann brauchte es ganz offenbar eine noch größere Kraft. Die Energie eines Blitzes, eines ganzen Gewitters, gefangen in einer leidernen Flasche. Hier über dem Lake Lemmon tobten die richtigen Gewitter, um mit ihrer Kraft tote Stoffe zum Leben zu erwecken. Klar, Professor Frankenstein war ein Genfer Bürger. Wie aber musste eine leiterne Flasche beschaffen sein, in die eine solche Kraft gefüllt werden konnte? Mehr Erfolg als Aldini hatte dieser verrückte deutsche Karl August Weinhold, der den Versuch mit jungen Katzen nachmachte. Eine 3 Wochen alten Katze entfernte ich mit dem Löffel durch ein Loch im Hinterkopf, das große und kleine Hirn, mittels einer Schraube das Mark aus der Wirbelsäule, worauf das Tier alles Leben verlor. Dann füllte ich die beiden Höhlen mit frischem Amalgam von Silber und Zink, das sich wie eine fettige Masse an die abgetrennten Nerven schmiegte. Kaum, dass ich die beiden Höhlen verschlossen, begannen Herz und Pulsschlag von neuem. Auch die tierische Wärme stellte sich ein. Das Tier hob den Kopf, öffnete die Augen, sprang schließlich auf dem Tisch herum. Die Pupillen verengten sich beim Annähern eines brennenden Lichtes. Beim Aufschlag des Schlüssels auf der Tischkante erschrak das Tier. Herzschlag, Puls und der ganze Kreislauf dauerten sogar noch an, als ich zum Skalpell griff, Brust und Bauchhöhle öffnete. Weinhold, wieder so ein Name. Shelley liebte deutsche Namen. München, Passau, Rosenheim, Schauplätze seiner Novelle Zastrozzi, einer Schauerstory, die er noch in Eton geschrieben hatte. Jedes Mal, wenn er an das Buch dachte, bekam Shelley Kopfschmerzen. Von den 40 Pfund Honorar hatte er in Oxford mit seinem Freund Huck und 8 der 9 Kumpane ein ordentliches Gelage gefeiert. Seither mied Shelley bestimmte Getränke. Denn der Kater, als der Morgen kraute, war gespenstisch gewesen. Er hatte viel geschrieben damals am College in Eton und dann an der Uni in Oxford. Schon im Dezember erschien bei John Stockdale in London, den Shelley wegen einer dummen Geschichte noch etwas schuldete, auf eigene Kosten der nächste Roman, St. Irwin oder Der Rosenkreuzer. Zum Glück anonym. Erst im vergangenen Jahr hat ein Groschenheft ihn an diese Jugendsünde erinnert. Wolfstein ist der Sixpenny-Shopper jetzt nach seinem Helden. Schöner Name, aber Frankstein war besser. Viktor Frankstein. Frank. Frei, freimütig, offen, dabei beharrlich wie ein Fels. Viktor, der Sieger. Sieger über den Tod. Genf ist aber nicht nur der Geburtsort von Viktor Frankenstein, dem Vater des Monsters, der seinen Namen schließlich an die Kreatur verliert. Wenn heutzutage jemand von Frankenstein spricht, meint dann in keinem Fall den Dr. Viktor Frankenstein, sondern immer die Kreatur, die Mary Shelley übrigens selbst nie als Monster bezeichnet hat, sondern sie sprach immer nur von der Kreatur. Man kann wirklich sagen, Frankenstein, das Monster ist eine Geburt aus dem Geist der Dampfmaschine und er entwickelte ein ganz unheimliches Eigenleben. Frankenstein, dieser Name wird schließlich zur Metapher für alle Schrecken des Industriezeitalters. Aber welchen Namen und welches Gesicht trägt eigentlich das Grauen in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert? Genf ist schließlich auch die Stadt, in der das World Wide Web entstand. Im Anfang war ein Laut, ein rhythmisches Piepen, ein neuer, unerhörter Takt, als kreise eine Uhr um die Erde. Sputnik 1. Eine neue Zeit war angebrochen, ohne Vorwarnung. Plötzlich schwebten die Russen im Weltraum, blickten von oben auf die Erde herab und die freie Welt hockte unten am Boden und war schockiert. Unsummen steckten die Amerikaner fortan in Forschung und Technik. Die Wissenschaftler suchten neue Wege, ihr Wissen zu teilen. Sie verkabelten ihre Rechner, bildeten Netzwerke. Jahrelang blieb das zwar ein exklusiver Club raumfüllender Kästen voller blinkender Röhren. Zuletzt aber entstand so das Internet. E-Mail, Telnet, FTP, all das gab es damals schon, erzählte Maria. Aber erst als das Netz ein Gesicht bekam, wurde es reizvoll, nicht nur für Nerds. Wir traten aus dem Lift. Dort in dem kleinen Büro, Maria zeigt auf eine Holztür, entstanden die Entwürfe. Der erste Webserver stand hier, Raum 2012. Alles ist noch wie damals. Kaputte Rollos vor den Fenstern, hässliche Leuchtröhren an der Decke, Bürotische mit dem Charme von vorgestern. Vor ein paar Jahren wussten die Leute, die hier arbeiten, überhaupt nicht, dass sie in der Kinderstube des World Wide Web saßen. Kein Besucherrundgang führte vorbei an diesem Zimmer. Lange gab es keine Tafel an der Tür. Jetzt steht hier wieder ein Next Cube wie damals. Maria strich den Staub von dem schwarzen Quader mit dem bunten Logo. ein kleines virtuelles Museum mit der allerersten Website. Erreichbar wie damals, info.cern.ch. Hier, sagte Maria, hat Tim gesessen und getüftelt. Wir nahmen Platz auf zwei schäbigen Stühlen. Wie Shelley hatte er in Oxford studiert. In unserer Cafeteria erzählte Tim einmal, der Geruch von starkem Kaffee erinnere ihn immer an diese Stadt. Er rieche starken Kaffee und schon sei er wieder in Oxford in seinem gemütlichen kleinen Eckcafé. Das Gehirn stelle solche Verbindungen her. Computer sollten das auch können. Für Tim, erzählte Maria, bestand eigentlich alles nur aus Verknüpfungen. Buchstaben zu Wörtern, Wörter zu Sätzen, Sätze zu Texten. Erst die Verbindung ergibt den Sinn. Selbst die Neuronen in unserem Gehirn erzeugen Gedanken, Wünsche und Träume erst durch die Verbindung mit anderen Zellen. Als in Berlin die Mauer bröckelte, tüftelte Tim hier an einer Idee, von der noch keiner ahnte, dass sie viele Grenzen sprengen würde. Während ganz Deutschland über die Einheit jubelte, erfand Tim in aller Stille die Sprache und schrieb die Tools, welche bald Städte, Länder und Kontinente verbinden sollte. Weihnachten 1990 war das Web fertig. Eine Website in einem Computer auf einem Schreibtisch. Tim hat einen Browser entwickelt, der die erste HTML-Seite anzeigte. Alles, was wir heute auf einer Webseite sehen, sind Kopien. Kopien von Texten, Bildern, Videos, die auf einem Server liegen, irgendwo in der Welt. Das ganze Netz eine einzige, riesige Kopiermaschine. Die kleinen IP-Pakete mit den Daten finden fast wie Briefe ihren Weg. Stell dir vor, du würdest den Frankenstein oder genauer Kopien der Seiten mit der Post verschicken. Das ganze Buch Seite für Seite. Alle Kapitel, sämtliche Bilder. Verpackt in handliche Briefe, versehen mit Absender und Empfänger. Name, Straße, Ort. In jedem Umfang eine Buchseite. Die Post tobt sich den Weg durch die Stadt, umfährt Baustellen und Unfälle, nimmt die Autobahn oder die Straße übers Land. Ein paar Wagen bleiben mit Pannen auf der Strecke. Anhand der Seitenzahl bleiben mit Pannen auf der Strecke. Anhand der Seitenzahl ist schnell ermittelt, welche Blätter fehlen. Ein Anruf genügt und erneut gehen Kopien auf die Reise. Am Ziel steht schließlich wieder ein ganzes Buch auf dem Board. Mit Einband und Eselsohren nicht zu unterscheiden vom Original. Mary Shelleys Frankenstein war übrigens am Anfang nicht wirklich der Beste, den man erwarten würde. Er wurde eigentlich erst so richtig auf der Bühne berühmt als Schauspieler und auf der Bühne wurde der Frankenstein dann auch zur stummen Figur, durch die er auch in den ersten Filmen geisterte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wer noch mehr genaueres erfahren möchte, beim Homunculus Verlag, gebe ich gerne weiter Auskunft. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.